1964, Hannah Arendt war damals 58 Jahre alt, interviewte sie der Fernsehjournalist Günter Gauss in seiner berühmten Reihe Zur Person. Gauss fragte Hannah Arendt unter anderem:
Wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen? Oder glauben Sie, dass eine solche Wirkung in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist? Oder ist Ihnen ein solcher Breiteneffekt nebensächlich?
Wissen Sie, das ist wieder so eine Sache. Wenn ich ganz ehrlich sprechen Bitte. Soll, dann, wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert.
Wenn die Arbeit fertig ist?
Ja, dann bin ich damit fertig. Mhm. Was für mich wirklich wesentlich ist, ich muss verstehen. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Und wenn ich ironisch reden darf, ist es eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl.
Deutschland ist für mich die Muttersprache, die Philosophie und die Dichtung, schrieb Hannah Arendt 1933, als sie Deutschland verließ. Als Hannah Arendt 1975 in New York starb, hatte sie mit ihrem unabhängigen Denken viel Anerkennung, aber auch sehr viel Kritik geerntet. Da es ihr nie um die Entwicklung einer geschlossenen Theorie ging, eigne sich ihr Werk ganz besonders zum selektiven Lesen, sagt Michael Greven, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Hamburg.
In den 50er Jahren wurde sie für den Kalten Krieg instrumentalisiert. Sie wurde Ende der 70er Jahre praktisch zur Heroin der Zivilgesellschaft bzw. der sozialen Bewegungen. Dann eignet sie sich als Frau. Man darf nicht vergessen, dass Hannah Arendt die ersten 70, 80 Jahre des letzten Jahrhunderts praktisch die einzige präsente Frau im Feld des politischen Denkens ist, die an eine solche Bedeutung hat. Alle diese Perspektiven auf Hannah Arendt finden in ihrem vielfältigen Werk in der Tat Anknüpfungspunkte. Was dabei verloren geht, ist die innere Kohärenz ihrer Denkbewegung, die die ehemalige Heidegger-Schülerin über einen langen Entwicklungsweg am Ende zu ihrem unvollendeten Buch über das Leben des Geistes führt.
Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover geboren. Ihre Eltern stammten aus dem aufgeklärten Königsberger Judentum. Als Jugendliche las sie Kant, Schopenhauer und Jaspers und begann 1924 im Alter von 18 Jahren ein Philosophiestudium bei Martin Heidegger in Marburg. Ihre Dissertation schrieb sie über den Liebesbegriff bei Augustin, bei Karl Jaspers in Heidelberg.
Ich habe Philosophie studiert bis zum Jahre 1933. Und in diesem Zeitpunkt habe ich natürlich Deutschland nicht gerade freiwillig verlassen. Sie alle wissen, dass da bestimmte politische Dinge geschehen sind, die Juden zwangen, Deutschland zu verlassen. Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass Politik im Leben von Menschen eine Rolle spielen könnte. Und von daher, glaube ich, datiert mein Interesse an Politik und an politischer Theorie.
Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht übernahmen, stellte Hannah Arendt Flüchtlingen ihre Wohnung in Berlin als Zwischenstation zur Verfügung und arbeitete für die Zionistische Vereinigung für Deutschland.
Ich habe damals immer wieder gesagt, einen Satz, darauf besinne ich mich. Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so. Sondern ganz konkret. Nun, die Gelegenheit dazu gab mir damals die zionistische Organisation. Ich war mit einigen der führenden Leute damals, vor allen Dingen dem damaligen Präsidenten Kurt Blumenfeld, sehr eng befreundet. Aber ich war keine Zionisten. Man hat auch nicht versucht, mich dazu zu machen.
Im Juli 1933 wurde Hannah Arendt wegen illegaler Tätigkeit von der Gestapo verhaftet. Nach kurzem Gefängnisaufenthalt kam sie frei und floh nach Paris. Dort arbeitete sie als Sozialarbeiterin in der Jugendalia und bereitete junge Menschen auf das Leben in Palästina vor. In Paris konnte sie ihr Buch über die Jüdin Rahel Farnhagen beenden. Dort lernte sie auch die Eltern des heutigen Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit kennen.
Sie waren in einer gemeinsamen Gruppe in Paris, da war auch Walter Benjamin dann, so ein Diskussionszirkel. Da haben Sie sich näher kennengelernt, kann man so sagen. Und dann 1939, als die Deutschen dann Frankreich angegriffen haben, wurden erstmal alle Deutschen interniert, auch die Emigranten. Und Blücher, also der Mann von Hannah Arendt und mein Vater, wurden zusammen interniert und die gingen dann zusammen nach Montauban, wo Hannah Arendt und meine Mutter und mein Bruder war.
1941 gelang Hannah Arendt gemeinsam mit ihrem zweiten Mann Heinrich Blücher die Flucht nach New York. Dort schrieb sie für wissenschaftliche Zeitschriften, arbeitete für jüdische Organisationen und betreute die große Kafka-Ausgabe des Schocken-Verlags. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen im Nationalsozialismus veröffentlichte Hannah Arendt 1951 ihre viel diskutierte Theorie totalitärer Herrschaftssysteme.
Lange Jahre, noch zu meinen Studienzeiten, war Hannah Arendt sehr umstritten und galt als rechtskonservative kalte Kriegerin. Das hing mit der Aufnahme ihrer Theorie totaler Herrschaft zusammen. Ich betone mit ihrer Aufnahme, nicht mit der Theorie selbst. Denn diese Theorie wurde in der amerikanischen Politikwissenschaft der 50er Jahre für den Kalten Krieg stark instrumentalisiert.
Auch in der BRD lag Hannah Arendts Totalitarismus-Theorie quer, sagt Michael Greven. Man wollte sich in Deutschland damals zwar mit dem Stalinismus, aber kaum intensiver mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Dass Hannah Arendt den Nationalsozialismus als einen Ausdruck der Moderne sah, war eine zusätzliche Provokation.
Die Provokation lag eigentlich darin, dass die wenig theoretisierte Ansicht der 50er Jahre, die auch eine Ausflucht war, hieß, der Nationalsozialismus sei ein Rückfall gewesen, sozusagen in vorzivilisierte Zeiten. Und man konstituierte auf diese Weise eine sehr bequeme Differenz zwischen der eigenen Existenz und der nationalsozialistischen Zeit. Hannah Arendt hat in ihrem Buch zu zeigen versucht, wie gerade Entwicklungen der Moderne seit dem 19. Jahrhundert die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, nicht die Notwendigkeit, die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass diese schrecklichen Herrschaftssysteme möglich wurden.
Hannah Arendt betrachtete die Entwicklung der modernen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert nicht als Emanzipationsprozess. Im Gegenteil. Sie sah im Entstehen immer komplexerer Massengesellschaften den Einfluss des Einzelnen mehr und mehr schwinden. Es war ihre These, dass sich totalitäre Bewegungen jeder Ideologie bemächtigen können. Dass Hannah Arendt Nationalsozialismus und Stalinismus als totalitäre Systeme miteinander verglich, kritisierten in Deutschland vor allem linke Intellektuelle. Daniel Cohn-Bendit, der in den 60er Jahren die französischen Studentenunruhen anführte und Hannah Arendt persönlich kannte, teilte diese Kritik schon damals nicht.
Hannah Arendt war ja im üblichen Spielball der Auseinandersetzung links und rechts. Und im Grunde genommen war Hannah Arendts Denken angekommen, als die ganze Auseinandersetzung anfing mit den Dissidenten in den kommunistischen Ländern. Dann plötzlich wurde klar, dass das, was sie mit Totalitarismus beschrieben hat, dass das wirklich ja im Grunde genommen einherging mit der Realität. Sie hat dann am Ende des Kalten Krieges dann diese Renaissance und jetzt ist sie ja absolut ein Popstar. Im Nachhinein, ja, sie ist ja richtig ein Pop-Denkstar. Es gibt niemanden, der sich jetzt nicht irgendwie auf Hannah Arendt nicht beruft, ja.
Cohn-Bendit vergleicht Hannah Arendt als Denkerin mit der Pop-Ikone Madonna. Arendt sei wie Madonna eine Frau gewesen, die sich nicht von Überlegungen darüber aufhalten ließ, was man tun darf und was nicht. Das gilt auch für die Liebesbeziehung zwischen dem Philosophen Martin Heidegger und der damals 18-jährigen Studentin Hannah Arendt, die erst in den frühen 80er Jahren bekannt wurde. Ludger Lütkehaus, der einen Essay über die politische Bedeutung des Briefwechsels zwischen Arendt und Heidegger geschrieben hat, spricht von einer Liebesgeschichte, in der die Geschichte einer Epoche steckt.
Das soll heißen, dass Heidegger, indem er nun zum Hakenkreuze kriecht, buchstäblich, in seinem Rektorat, in der berüchtigten Rektoratsrede, die im Zeichen der Unabhängigkeit der Universität eine Selbstgleichschaltung der Universität betreibt, dass das gleichzeitig der Verrat seiner Liebe zu einer Jüdin ist.
Von Heidegger habe sie denken gelernt, sagte Hannah Arendt. Trotz seines fragwürdigen politischen Verhaltens hat sie ab 1950 wieder den Kontakt zu ihm aufgenommen und zu seinem 80. Geburtstag eine Rede gehalten. Hannah Arendt tat, was sie für richtig hielt, auch und gerade als Jüdin.
Ihre skeptischen Kommentare zur Gründung oder Art der Gründung des Staates Israel, die sich als ungeheuer hellsichtig erwiesen haben bis heute. Sie war eine Gegnerin einer nationalstaatlichen Gründung in Palästina, weil sie den dauerhaften Konflikt mit den Palästinensern vorausgesehen hat.
1962 verfolgte Hannah Arendt im Auftrag der Zeitschrift The New Yorker den Prozess gegen Adolf Eichmann. Als ein Jahr später ihr Bericht Eichmann in Jerusalem erschien, löste schon der Untertitel Bericht über die Banalität des Bösen einen Sturm der Entrüstung aus. Adolf Eichmann war als SS-Obersturmbannführer im Nationalsozialismus mitverantwortlich für die Enteignung, Deportation und Vernichtung von über 6 Millionen Juden. Arendt bezeichnete Eichmann in ihrem Buch als Hanswurst. Sie charakterisierte ihn nicht als Typ des grausamen Ungeheuers, sondern als einen Mann ohne Grundsätze. Als einen dienstbeflissenen Beamten, der unter dem Totalitarismus in Nazi-Deutschland brav funktionierte, in einer Weise, die mit den gängigen Vorstellungen vom Bösen gar nicht zu begreifen sei. In einem Gespräch im Hessischen Rundfunk im Juli 1964 verteidigte Hannah Arendt ihre Formel von der Banalität des Bösen.
Ein Missverständnis ist das folgende. Man hat geglaubt, was Banales ist auch alltäglich. Ich habe keineswegs gemeint, der Eichmann sitzt in uns, jeder von uns hat den Eichmann und weiß der Deibel was. Nichts dergleichen. Nun, die Banalität war ein Phänomen, das ich gar nicht übersehen ließ. Das Phänomen äußerte sich in diesen geradezu fantastischen Klischees und Redensarten, die uns da dauernd entgegentönten.
Die zweite Provokation in ihrem Buch war ein kurzes Kapitel über das Verhalten der von den Nazis einberufenen Judenräte. Sie hätten indirekt dem Nazisystem zugearbeitet. Man warf ihr deshalb deutsch-jüdische Arroganz vor und eine neue Version von jüdischem Selbsthass. Sie sei in ihrem Buch mit Eichmann ziemlich sanft, mit den Juden aber hart umgegangen. Im Gespräch mit Günter Gauss beschrieb Hannah Arendt 1964 ihre innere Haltung bei der Beobachtung des Prozessgeschehens.
Die Leute nehmen mir eine Sache übel. Und das kann ich gewissermaßen verstehen von außen. Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen.
Hannah Arendt hat in ihrem eigenen Leben als Intellektuelle seit den 50er Jahren ja sehr extreme Situationen erlebt, vor allen Dingen in Reaktion auf ihr Buch über Eichmann in Jerusalem, wo sie ja gerade von israelischer Seite und jüdischer Seite auf das Heftigste angegriffen wurde. Ihre häufig missverstandene Formel aus diesem Buch über die Banalität des Bösen hat ja bis hin zu Attentatsdrohungen sie persönlich tangiert. Sie hat unter der Politik und dem öffentlichen politischen Denken durchaus verstanden, sich in den Meinungsstreit zu stürzen und war auch nicht zimperlich in diesem Streit.
Als Denken ohne Geländer bezeichnete Hannah Arendt ihr politisches Denken, das Weltanschauungen und Traditionen radikal in Frage stellt und sich aus der Gegenwart heraus auf die Wirklichkeit der Menschen bezieht. Hannah Arendt band sich an keine philosophische Richtung, an keine Religion und an keine Ideologie. Wo von geistigen Lagern die Rede ist, herrscht meist der Ungeist, sagte sie.
Sie war fasziniert von Neuanfängen. Daran hat sie fasziniert, dass in scheinbar festgefügten Verhältnissen Menschen sich aufgerafft haben unter dem Druck der Verhältnisse, um etwas ganz Neues zu beginnen und dabei diese Ideen von Freiheit zu verwirklichen.